How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Stell dir vor, 3 Jahre im Regenwald. In der Hängematte schlafen, im Fluss waschen, kein Internet, kein Geld. Und die Frage, was zählt wirklich im Leben? Darüber sprechen wir heute mit Tim Döbert. Er ist heute bei uns zu Gast und hat genau das erlebt und mehr. Und wir fragen uns, was hat sein Lebensstil vielleicht mit uns zu tun, mit unserem Konsum? Schön, dass du da bist, Tim. Hallo.
Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Hallöchen.
Hi. Tim, du verbindest Wissenschaft. Du bist Wissenschaftler, Tropenökologe und Extremsportler und auch Naturschützer. Diese 3 Sachen verbindest du: Wissenschaft, Sport und Naturschutz. Und du lebst heute in Kanada, kommst ursprünglich aus Deutschland, bist Abenteurer, Minimalist, man könnte viel über dich sagen. Machen wir heute auch. Wir sprechen nämlich darüber, was im Regenwald passiert ist, was danach passiert ist, was dein aktuelles Projekt ist und warum wir alle zuhören sollten und bei deinem aktuellsten Projekt mitmachen sollten, auch wenn wir nicht alle uns aufs Rad schwingen können oder müssen. So viel schon mal angeteasert. Du liebst Radfahren. Wie war das im Regenwald? Konntest du da dein Fahrrad mitnehmen?
Ja, leider nicht. Nee, Fahrrad hatte ich nicht dabei, aber ja, wir haben auch so genug Kalorien verbrannt.
Weil du den ganzen Tag gewandert bist? Oder erzähl mal, also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja für deine Forschung in den Regenwald gezogen, ja? Also ich bin nach New York gezogen, du bist in den Regenwald gezogen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was nimmt man da so mit? Was hat dich da erwartet in deiner ersten Woche nach dem Umzug?
Ja, um so ein bisschen vielleicht auszuholen. Ich habe, wie du sagtest, gebürtig aus Deutschland und habe meinen PhD, also meinen Doktor in Australien gemacht, war in Perth an der Universität in Westaustralien und hatte im Vorfeld schon mal in Neuseeland gelebt und bin so in die private Verbindung in die Tropen gekommen und war dann so als Tropenökologe etabliert. Und 2010 hatte jemand vom Imperial College ein Projekt initiiert zum Thema Palmöl. Und das war damals einfach total aktuell. Es war überall in den Nachrichten. Und es ging im Prinzip darum, zum ersten Mal diesen ganzen Prozess zu verfolgen, vom Regenwald über die Abholzung, über die Fragmentierung bis zu einer funktionierenden oder etablierten Ölpalmplantage. Und vorher war es immer so, dass man entweder in einen Regenwald gefahren ist, hat Daten erhoben, oder man ist in eine Ölpalmplantage gefahren. Aber es gab nie so diesen ortsgeografisch spezifischen Zusammenhang. Das heißt, es war einzigartig in dem Sinne und ich hatte das große Glück, am Anfang des Projekts dazu zu stoßen. Das heißt, es war die Phase, wo es wirklich noch Regenwald war. Und ja, bin dann 2011, kurz nach Start meines Doktors, in den Regenwald gezogen. Muss sagen, den ersten Besuch, den wir hatten, also ich hatte einen Doktorvater, 2 Doktorväter in Australien, eine Doktormutter noch in Neuseeland, das war so mein Supervisor-Trio, und bin dann mit meinen Doktorvätern gemeinsam nach Borneo, also einer der größten Inseln in den Tropen, in den malaysischen Teil, also nach Sabah, Provinz Sabah im Nordosten, gefahren, und wir haben eine Woche da verbracht, um einfach so ein bisschen zu erleben, wie ist das da im Regenwald, was sind so die Voraussetzungen, welche Daten kann man erheben. Und das erste Mal, dass ich da war, das war echt wie so ein Schockmoment. Ich habe so gedacht, verdammt, das darf jetzt nicht wahr sein, weil das war, ja, muss ich das so vorstellen, das ist im Prinzip Regenwald, und wir sind vielleicht 3 Stunden mit einem Jeep über Logging Roads in diesen Wald reingefahren und dann kommt man zu einem Fluss runter. Und da war dieses Camp und, sag mal, da so ein paar Wohnzimmer groß, größere Wohnzimmer, vielleicht 1000 Quadratmeter, aber relativ klein. Da waren zu dem Zeitpunkt so viele Leute, es war Sommer und da waren ungefähr 30 Forscher und ganz viele helfende Hände aus den Local Communities. Das heißt, wie so ein riesen Ameisenhaufen im Prinzip. Und ja, so die Strukturen, die da waren eine Küche, also es war alles selbst gebaut, also Bäume gefällt, so schnell wachsende Bäume gefällt, jetzt nichts Größeres, aber so 10 Zentimeter Durchmesser, stabil, aber schnell wachsend, in Tropen wächst ja alles schnell. Und dann so verschiedene Pfeiler in den Ecken, und dann war eine Reihe waren nur Hängematten, also nicht ganz so, wie man sich vorstellt, so durchgelegene Hängematten, sondern so stabiles Plastik, also es war schon Level, aber alles eine Hängematte nach der anderen und dann Moskitonetz, aber keine Trennwand in irgendeinem Sinn, also keine Privatsphäre. Das war so die eine Geschichte, einmal für Männer, einmal für Frauen. Und dann hat man einen Arbeitsbereich, das war eine Tischplatte, und da war dann ein Ladegerät drauf, und wir hatten abends immer so einen Generator laufen. Also es war eigentlich gab es keinen Strom, aber abends hatten wir dann 2 Stunden die Möglichkeit, unsere Geräte aufzuladen. Da war bei 50 Leuten und ein so einer Ladesäule, das war katastrophale Zustände, und dann eine kleine Küche gehabt, aber alles offen, also im Prinzip nur diese Holzstruktur, und dann oben drüber so ein, ja, wie so eine stabile Folie gespannt, ich weiß nicht, im Englischen würde man sagen so ein Canvas drüber gespannt, und sonst total exponiert. Und das war so, ja, ich habe mich da echt irgendwie erdrückt gefühlt am Anfang. Das war so, ich bin dann abends in den Fluss gegangen und zum Waschen, zum Säubern, so ein bisschen flussaufwärts gegangen, so meinen Private Spot für mich gesucht und erstmal so ein bisschen durchgeatmet. Und da war auch nur eine Toilette, also verrückt.
Für 1000 Leute?
Ja, ungefähr 50, 1000 nicht, aber 30, ungefähr. Ja, ungefähr 50 Leute, aber nichtsdestotrotz, also.
Ja, das ist schon etwas. Jetzt haben wir ja schon vorher ein bisschen gesprochen, und jetzt bist du da, fühlst dich eher erdrückt, und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie kam es dazu, dass es dann doch mehr als ein Forschungsaufenthalt war? Also jetzt sind wahrscheinlich viele gespannt und spitzen die Öhrchen, wie Lena sagen würde, was daraus geworden ist, und wie dich das auch verändert hat. Oder hat es dich verändert, ist ja die Frage.
Ja, und es war so, also diese eine Woche und dann zurück nach Australien und dann so ein bisschen an meinem Forschungsproposal gefeilt. Und dann irgendwann, gut, musste ich in den sauren Apfel beißen. Zu dem Zeitpunkt fühlte es sich so an und hatte dann wieder meinen Flug nach Borneo. Und da haben sich
einfach... Ah, du hast das gar nicht so gerne gemacht in dem Moment. Das war so, ja, ich muss da jetzt wieder...
Nee, das fühlte sich gar nicht so gut an. Und dann in Kota Kinabalu gelandet. Und dann hatte ich, wenn man in den Tropen, oder heutzutage glücklicherweise, ist es häufig so, wenn man in einem Low-Income-Country, wenn man da arbeitet, in den Tropen zum Beispiel, dann ist das heutzutage glücklicherweise so, dass man in der Regel eine Zusammenarbeit mit lokalen Instituten haben muss, dass man im Prinzip vermeidet, dass Leute aus westlichen Ländern dahin kommen und Daten sammeln und dann wieder abhauen und damit Geld machen. So dieses Prinzip. Und ich hatte da wirklich einen Jackpot. Also ich habe mit jemandem, mein Local Counterpart war jemand in einem Herbarium, also ein Ort, wo Pflanzenmaterial bewahrt wird und wie eine Bibliothek für Pflanzen. Und mein Projekt war spezifisch, ging es um Pflanzen. Also viele verschiedene Forscher, wie beschrieben, und jeder hat so einen verschiedenen Teil eines Ökosystems studiert, sei es Boden oder Wasser oder Pflanzen, Tiere. Bei mir waren es die Pflanzen. Und das war einfach, ja, ein riesen, riesen Glücksfall. Und ich war da in Sandakan, das ist so ein bisschen weiter im Norden, einer Forschungsstation. Und durch diesen Kontakt hat sich dann durch Zufälle so ergeben, dass mich eine Familie im Prinzip adoptiert hat. Das heißt, ich hatte wie so eine Foster-Familie auf Borneo. Eine
Gastfamilie, ja.
Ja, und so verrückt irgendwie, weil das so...
Also aber im Regenwald dann oder in einer Ortschaft nebenan?
Nee, das war in der Hauptstadt. Das heißt, die wohnten in der Hauptstadt, und eine der Töchter hat in dieser Forschungsinstitut gearbeitet, und die haben mich dann zum Essen eingeladen. Irgendwie hat sich so ein toller Kontakt ergeben, und das war für mich einfach so ein bisschen das Gefühl von wirklich angekommen und unterheim und so ein Support-Network vor Ort. Und es hat es einfach erleichtert, dann wieder in den Regenwald zu ziehen. Als ich dann angekommen bin, waren ganz viele Studenten weg. Wir waren dann nur noch zu dritt als Forscher. Das heißt, im Sommer, das erste Mal, dass ich da war, war wirklich wie so eine Welle, wo viele Masterstudenten da waren für einen kürzeren Zeitraum. Ja, und es hat sich so ergeben, dass es wirklich die schönste Zeit meines Lebens gewesen ist. Und ich
Aber wie lange warst du dann da? Danach dann?
Ja, ich hatte einen ganz außergewöhnlichen Doktor, weil in der Regel ist es so, dass man vielleicht, gut, landabhängig, aber in Australien als Beispiel für einen internationalen Studenten ungefähr 4 Jahre ist so die Regel Studienzeit. Und normalerweise würde man sagen, ein paar Monate Feldarbeit, also Daten sammeln für jemanden, der Ökologie studiert. Und danach, ja, sitzt man im Office, muss Daten analysieren und schreiben und vielleicht ein bisschen Lehre dazu. Und bei mir war das so 11 Monate oder 11,5 Monate im Regenwald und mich dann kurz in Australien blicken lassen, einmal ja, so das Department davon informieren, was ich denn so gemacht habe und dann wieder zurück in Regenwald. Also ich habe im Prinzip 3 Jahre in dieser Hängematte gelebt und wir sind einmal umgezogen. Das heißt, wir haben zuerst an dem Fluss im Tal gewohnt und irgendwann, wie beschrieben, eben als ich angefangen habe, war das alles Regenwald. Und dann über diesen Zeitraum hat sich die Landschaft verändert, dadurch, dass eine Company angefangen hat, die Bäume zu fällen. Und ich muss dazu sagen, das war alles... Das Fällen und die Umwandlung war nicht für das Research, für die Forschungsarbeit, sondern wir haben im Prinzip die Möglichkeit gehabt, etwas zu studieren, was sowieso stattgefunden hätte. Also das war eine sogenannte Konzessionsgebiet, 100.000 Hektar. Und ich habe gestern nachgeguckt, weil ich vielleicht nicht viel darunter vorstellen kann, aber es ist größer. Berlin ist kleiner als 100.000 Hektar, also eine große Fläche. Die
wurde gerodet, das heißt, das waren die Bösen, die genau. Dann Regenwald kaputt machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie blickt man dann da drauf als Forschender, aber auch vielleicht als Einheimischer?
Ja, das Interessante ist jetzt eine kleine Anekdote, ist die Frage, wie blicken die Elefanten darauf? Weil, ich springe jetzt so ein bisschen nach vorne, aber wir sind dann irgendwann, wie gesagt, umgezogen, weil das Logging, die Abholzung angefangen hat und dann war der Fluss, dann war der nicht mehr kristallklar, sondern war dann so eine braune Brühe. Das heißt, durch Erosion hat sich dann viel in den Fluss eingeleitet und wir mussten dann in die Berge ziehen. Das heißt, wir sind vom Tal auf den Berg umgezogen und ja, und dann hatten wir ein richtig spannendes Erlebnis. Und zwar gibt's auf Borneo Pygmy-Elefanten. Das heißt, ist eine Subspezies vom asiatischen Elefant. Und die sind wesentlich kleiner. Das ist so ein Phänomen auf Inseln, sind aber trotzdem noch super groß. Und die sind nomadisch, das heißt, die ziehen durch die Gegend und die sieht man nicht immer und ab und zu kommen sie dann mal wieder vorbei auf ihrer Route. Und dann hatten wir ja tagsüber schon gesehen, die Elefanten sind in der Nähe und dann nächsten Morgen sind wir aufgewacht und dann haben so die Ersten gesagt, ganz komisch, die Hängematte hat gewackelt in der Nacht und man konnte so eine Schneise sehen, die sich in den Wald so reingelegt hatte, so 2-3 Meter breit. Also klare Evidenz, die Elefanten sind da gewesen. Aber es war so nichts angefasst in dem Camp, nichts kaputt gemacht, nichts zertrampelt. Also wirklich so auf Samt Elefantenfüßen.
Die haben mal neugierig geguckt, wer da so gekommen ist.
Ja, und dann ganz normal so ein bisschen, gut, wir waren alle so aufgeregt und total gefreut und dann gefrühstückt und dann sind wir morgens, also es war in der Regel so, dass wir dann zu verschiedenen Research-Forschungsflächen fahren mussten. Das heißt, wir hatten ein paar Jeeps und dann mussten wir bis zu 2 Stunden morgens in die Landschaft, wie gesagt, Größe von Berlin, also Riesenfläche, mussten dann an verschiedene Orte fahren und Daten zusammen und dann sind wir den Berg runtergefahren und kommen dann an einem Camp vorbei, was von den Loggern, also von den Abholzern war. Und das Camp war komplett zerstört. Also die Elefanten haben dieses Camp wirklich dem Erdboden gleich gemacht. Und irgendwie so, man hatte so das Gefühl, die wussten wirklich, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Also total verrückt. Die hätten unser Camp genauso platt machen können, mit Leichtigkeit. Also das ist so meine kleine Anekdote. Also wir haben eigentlich nie so unbedingt gedacht, das sind die Schlechten, das sind die Guten. Das war eher so, dass wir zum Teil zusammengearbeitet haben. Und es ist ja wirklich so, da stehen Riesenunternehmen dahinter. Und es sind die Leute, die vor Ort sind. Das sind Einwanderer aus Indonesien zum Großteil. Das sind Leute, die wirklich nichts haben. Also das unter den einfachsten Bedingungen leben. Also das waren so die Letzten, wo man das Gefühl haben sollte, man nimmt denen das jetzt übel, dass die hier quasi sein Zuhause abholzen, also das die Entscheidung ist offensichtlich auf einer viel höheren und globalen Ebene natürlich.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon von zu Hause gesprochen an der Stelle. Es war jetzt auch dein Zuhause und ich stelle mir vor, viele unserer Podcast-ZuhörerInnen, die sitzen im Auto, fahren durch die Gegend auf einer Autobahn vielleicht oder auf einer betonierten Landstraße, sitzen in ihren ausgebauten Wohnungen in der Stadt oder auf dem Land. Das ist ja, also wie stelle ich mir das Leben in so einem Regenwald vor im Verhältnis zu, ich lebe in der Stadt gerade? Zum Beispiel Lena ist ja in New York, das ist ein sehr extremes Beispiel.
Ja, vielleicht so ein bisschen unser Arbeitsalltag. 5.30 Uhr aufgestanden, aufgewacht. Und ja, und dann erstmal so ein bisschen seine Sachen zusammengesucht.
Mit dem Wecker oder haben dich Vögelchen geweckt?
Die Hornbills, das sind diese spektakulären Vögel, so Riesenvögel. Es gibt 8 Arten auf Borneo und die haben so ein ganz markantes, wie so ein Elefant im Prinzip, so ein ganz markantes Horn auf dem Kopf. Und da hört man nicht unbedingt dadurch, dass die schreien, aber man hört so diese Flügelschläge, das ist echt verrückt. Und ja, da ist wie, kann man den Wecker danach stellen? Also das war so morgens um 5.30 Uhr und dann beginnt der Tag und ja, und dann sucht man erstmal so ein bisschen seine Sachen für den Arbeitstag zusammen. Für mich war das in der Regel 6 Flaschen Wasser auffüllen. Und das heißt, muss das Wasser erst kochen. Klar, man hat kein fließend Leitungswasser, sondern das Wasser kommt aus dem Fluss. Und dann muss man das Wasser aufkochen und 6 Flaschen Wasser aufgefüllt. Und dann, ja, also die verschiedenen Utensilien für den Tag. Das heißt, wir haben dann diese Pflanzenerhebungsgeschichten gemacht. Das heißt, sicherstellen, dass man nichts vergisst. Also sei es jetzt Plastiktüten, wo dann Pflanzenmaterial reinkommt, Stifte, um zu markieren, also wirklich so, eigentlich so simple Dinge, aber wenn man dann einmal 3-4 Stunden unterwegs gewesen ist, ist es dann ziemlich blöd, wenn einem einfällt, man hat jetzt keinen Kugelschreiber und kann jetzt gar nicht draufschreiben, welcher Plot ist das denn gerade, wo man arbeitet. Kleiner Unterschied zu New York, wo man vielleicht mal eben in einen Schreibwarenladen hüpfen kann.
Aber wahrscheinlich auch kein Eisladen, ne? Weil Ingo und ich lieben Eis essen. Ich meine, das gibt's da auch nicht, oder? Ja. Was hast du da gegessen?
Ja, wir hatten einmal im Monat die Möglichkeit, in so eine kleine Ortschaft zu fahren. Und ich hatte so eine riesen Plastikkiste mit Spaghetti, Tomatensoße, Olivenöl. Und das einzig, ich sag mal, frische, was es immer gab, waren Karotten. Das hatten wir mal vor. Das war eigentlich jeden Abend, und Tomatensoße nur jeden zweiten. Das heißt, jeden Abend Spaghetti, entweder nur mit Olivenöl oder mit Tomatensoße und Karotten. Und ab und zu haben wir so wilden Ingwer. Es gibt so eine spezielle Art. Und das, ja, es war ganz spannend, wenn man da mit der Machete unterwegs ist. Das heißt, wächst alles so schnell und man hat keine vorgegebenen Wanderwege oder Trails. Man muss so seine eigenen Routen kreieren und dann mit der Machete unterwegs. Dann gibt's so eine Ingwerart, zumindest da auf Borneo. Die schmeckt fantastisch, die riecht fantastisch. Das heißt, wenn man die durchgeschlagen hat, da steigt einem so der Geruch direkt in die Nase. Naja, das haben wir ab und zu das Glück gehabt. Also ziemlich, ziemlich basic. Und ich muss dazu sagen, ich lebe heute komplett vegan, war damals vegetarisch. Macht's nicht unbedingt einfacher, aber für den Magen sicherer als Fleisch zu essen im Regenwald.
Ja. Und das heißt, ganz kurz, wie viel Leute wart ihr dann immer in der Zeit? Also wie lief das mit sozialem Kontakt dann an der Stelle?
Ja, wir waren so in der Regel 30 Assistenten, also lokale Helfer, zum Teil mit ihren Familien. Also waren auch Kiddies mit im Camp. Also es war so ziemlich, ziemlich lebhaft. Und Forscher variierte immer. Also Sommer war dann immer das, was ich ganz am Anfang erlebt hatte, dass viele Studenten aus Großbritannien für 2 Monate gekommen sind. Und dann war es pickepacke voll mit vielleicht 25 Forschern. Und in der Schultersaison oder in anderen Zeiten zum Teil war ich alleine da, manchmal war ich zu zweit, zu dritt, also variierend. Und
Und sag mal, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum, also ich finde, ich könnte dir stundenlang zuhören, ich finde das total schön und das ist immer so eine sehr bildliche Sprache, aber wahrscheinlich fragen sich viele, was macht der jetzt eigentlich bei How I Met My Money? Was hat das eigentlich zu tun? Und das hat ja auch einen gewissen Hintergrund, denn wenn ich das so richtig wahrnehme, wie du das alles beschreibst, würde man das hier vielleicht so einem ziemlichen Aussteiger leben. Ich lebe jetzt im Wald, baue alles selbst an und bin nicht mehr auf den Kapitalismus und andere angewiesen. Ist das da auch so? Also ist man da eigentlich fernab von jedem System, den Großteil seiner Zeit?
Ja, man hat sicherlich die Prioritäten verändern sich auf jeden Fall. Dadurch, dass man kein Geld ausgeben kann, war jetzt nicht so, dass ich hatte schon mein Stipendium in Australien und da ist jeden Monat Geld auf mein Konto gekommen, aber ja, da waren eben keine Geschäfte.
Keine Elefanten, die Geld annehmen.
Ja, also das war, ja, man hat so in den Tag gelebt und seine Forschung betrieben, seine Projekte gehabt, aber man musste sich wirklich keine Gedanken darüber machen, was, also es war wie so ein kleiner Mikrokosmos in gewisser Weise. Wie du sagst am Anfang, wir hatten kein Internet, wir hatten keine Telefonverbindung. Das heißt, es war immer nur, wenn wir irgendwo in die Berge gegangen sind und mussten dann über so einen Pass drüber, dann hat ab und zu das Telefon gepiept, weil man ein Signal hatte und dann kamen die Messages und jeder war total aufgeregt. Erstmal gucken, wer geschrieben hat und ja, das war so. Ich meine, das Schöne war irgendwo, dass man alles so genießt, dass es, wenn man mal in die Stadt fahren konnte oder in die Ortschaft, einfach so die E-Mails aufzumachen. Gut, da waren dann vielleicht 500 E-Mails und nur zwei, die wirklich wichtig waren. Aber das war so, ja, es war so, wie das eben ist, wenn man etwas nicht dauerhaft hat. Das heißt, wenn es einen Seltenheitswert hat, dann ist es ja irgendwo auch speziell. Und so war das mit allem, einfach in ein Restaurant gehen zu können und lecker zu essen. Also ja, ich habe das total genossen, diese speziellen Momente, wenn man das Camp dann mal verlassen konnte und wieder so ein bisschen in die Moderne eintauchen konnte. Aber das, ja, so das Leben im Regenwald war absolut, absolut meins. Auch wenn sich das vielleicht am Anfang meiner Beschreibung nicht so angehört hatte, aber ich bin da so aufgegangen. Also es war. Ja,
hat das denn auch mit dem Geld vielleicht zu tun gehabt? Warst du jemand anders, weil du gar nicht die Möglichkeit hattest, hell irgendwie das zu konsumieren, was du vorher konsumiert hast?
Ja, interessante Frage. Ich glaube, was eigentlich interessant, ich habe mir nicht so wirklich da Gedanken drüber gemacht, aber was interessant war, dass ich eigentlich zu dem Zeitpunkt das erste Mal wirklich Geld hatte. Das heißt, als ich damals angefangen habe, ich habe in Bayreuth angefangen zu studieren, Geoökologie. Und bin dann nach 3 Jahren nach Neuseeland ausgewandert und man hatte nie ein Stipendium zu dem Zeitpunkt. Das war alles durch die Eltern unterstützt, aber immer so von einem Monat zum nächsten. Das heißt, hier sind $500 und das bringt dann zum nächsten Monat. Das heißt, ich hatte nie mehr als 1.000 Euro auf meinem Konto liegen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich hätte Geld zur Verfügung gehabt, hatte ich nicht die Möglichkeit, es auszugeben. Also ich hatte ein wirklich gutes Stipendium. Das heißt, ich habe auch vorher absolut nicht konsumorientiert gelebt, weil ich nie viel Geld zur Verfügung hatte. Und dann
hattest du Geld zur Verfügung und warst an einem Platz, wo du es nicht ausgeben konntest. Was hast du festgestellt an dieser Stelle für dich und dein Leben und vielleicht auch Dinge wie, was macht mich glücklich, was macht mich zufrieden, Risiko, Gesundheit. Was hat das gemacht in dem Moment?
Keine Sorge, diese Folge ist noch nicht am Ende. Nächste Woche am Money Monday geht es weiter mit Teil 2. Hör unbedingt wieder rein. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.